Neurowissenschaftler haben festgestellt, dass die Zuhörer den ersten Satz eines Vortrags eh nicht verstehen, ihr Penner. Wenn ihr mal bei YouTube Scheitern eingebt, dann kommt als erstes mein Name. Ich heiße Nico Semsrott. Könnt ihr mal ausprobieren, stimmt wirklich. Also ich wollte einen kleinen Vortrag halten, der Titel ist Freude ist nur ein Mangel an Information. Ich hoffe, euch bringt das wenigstens ein bisschen, sonst haben wir hier eine klassische Lose-Lose-Situation. Das Licht am Ende eines Tunnels kann auch ein Zug sein. Manche Leute sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich sage, aber sie stirbt. Okay, mehr könnt ihr wahrscheinlich eh nicht verarbeiten, deswegen höre ich hier jetzt mal auf. Ich wollte was über Depressionen erzählen, aber das interessiert euch wahrscheinlich eh nicht. Ihr könnt auch mal rausgehen oder das Fenster aufmachen. Beate, geht das noch? Ja. Okay, das war eigentlich nur ein kleines Rollenspiel, aber ich muss sagen, ich habe mich sehr gut darin wiedergefunden. Also es gibt, von Natur aus sind wir Menschen natürlich unterschiedlich. Es gibt Introvertierte, Extravertierte. Früher gab es mal so Unterscheidungen. Da gibt es die Melancholiker von Natur aus. Da gibt es die Sanguiniker, das sind eher so die Aufbrausenden. Und von daher sind wir von Natur aus erstmal unterschiedlich. Aber ob wir dann eine Depression entwickeln oder so in dem Gedankenmuster dann landen, da gibt es schon verschiedene Wege. Und am Anfang wollte ich sagen, es gibt schwere klinische Depressionen. Das ist natürlich vielleicht eine andere Kategorie, als worüber ich heute sprechen möchte. Ich möchte nämlich darüber sprechen, wie kann uns Gottes Wort helfen, mit Entmutigung, mit Resignation, mit dem Gefühl vielleicht der Vergeblichkeit, mit solchen Gefühlen umzugehen, während schwere klinische Depressionen, die wirklich medizinisch behandlungsbedürftig sind, das ist, wie gesagt, nochmal vielleicht eine andere Kategorie. Und heutzutage ist ja auch das Bewusstsein, Gott sei Dank, da in der Bevölkerung, dass es genauso wie Abhängigkeiten, dass das Krankheiten sind und dass es da nicht reicht, jemandem zu sagen, jetzt steh doch mal auf aus dem Bett und streng dich mal ein bisschen an, sondern im Gegenteil, ist das absolut kontraproduktiv. Und ich bin aber froh, ich habe letzte Woche darüber nachgedacht, was soll ich denn überhaupt sagen, dass das nicht so schwer wird. Und der Herr hat mir dann einen Geistesblitz gegeben, da bin ich sehr dankbar drüber. Ich will das hier auch kurz als, weil man hat ja dann immer so Bilder im Kopf, also so eine Erleuchtung sozusagen. Und ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, ich habe mal diesen Handpsalter mit euch gemacht. Also man kann seine Finger mit Gebeten laden und mit denen dann den ganzen Tag durch die Welt marschieren. Und das ist eine schöne Sache. Die sind aber jetzt schon belegt, bei euch hoffentlich auch noch. Und wahrscheinlich nicht, aber dann frage ich mich manchmal, wieso mache ich das hier überhaupt? So würde jetzt der Sanguiniker reagieren und der Melancholiker würde sagen, es hat eh alles keinen Sinn. Ist egal, was ich sage, hört mir ja doch keiner zu oder wenn, dann hat es keine Auswirkung. Aber ich denke, der Heilige Geist wird euch die Dinge, die für euch wichtig sind, dann auch wichtig machen. Hier diese fünf Finger, ich kann mich noch daran erinnern, weil es ist ja auch, habe ich ja auch gemacht. Es ist gut, wenn wir ein Verständnis haben, was die Bibel uns sagt, egal über welches Thema. Es ist gut, wenn wir Gott vertrauen. Und es ist gut, wenn wir verliebt sind in Gott. Es ist gut, wenn wir versöhnt sind mit den Menschen und mit Gott und mit mir selber. Und es ist gut, wenn wir verzweifelt nach Gott schreien, sehnsüchtig nach Gott schreien, verzweifelt genug sind, um andere Dinge vielleicht zu lassen und Gott zu suchen. Heute habe ich was anderes. Das hat der Herr mir gegeben. Also Depressive sind oft in so einem Teufelskreis oder vielleicht wir alle, wenn wir solche Gedanken haben, wenn wir mehr so denken, ach, es hat alles keinen Sinn, es ist alles dunkel, es ist alles grau. Und wir fangen irgendwo an, wir merken, wir fühlen uns niedergeschlagen, wir fühlen uns richtig schlecht, wir haben keinen Antrieb. Dann kommen die Gedanken, Mann, bin ich schwach und ich müsste doch eigentlich dies und das tun. Und das zieht uns immer mehr runter. Es ist quasi ein Teufelskreis, in dem wir stecken, wenn wir uns solchen Gedanken hingeben. Wieder in Abgrenzung zu einer klinischen Depression. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber es ist alles so grau, so finster. Und es ist ein innerer seelischer Schmerz, den da kann man nicht sagen, ach komm, jetzt denke ich mal was Positives. Das geht einfach nicht. Aber wenn wir mehr so, ich habe vielleicht eine depressive Gedankenwelt von 0 bis 10, vielleicht mal 4 bis 5. Und wenn wir in solchen Kategorien denken, dann ist es wichtig, dass wir aus diesem Teufelskreis rauskommen. Und da habe ich euch einen Engelskreis mitgebracht. Sagt eurem Nachbarn mal, Engelskreis, ein schöner Name. Ja, fand ich auch. Also muss ich euch zustimmen. Ein sehr schöner Name, Engelskreis. Behalten wir jetzt auch alle schön. Jetzt muss ich ihn mal suchen. Also die Hand ist besetzt. Wir nehmen jetzt hier so den Kopf, weil das ist auch der Helm des Heils hier oben. Oder noch weiter oben ist irgendwann unser Heiligenschein hier. Und wir haben hier zwei Ohren, zwei Augen. Und da können wir auch uns an Dinge erinnern. Also dieser Engelkreis hat vier Schritte. Und das ist eine Gebetsmöglichkeit. Das Thema ist ja, was sagt Gottes Wort uns zu Niedergeschlagenheit oder zur Depression? Wie können wir Gottes Wort, wie können wir die Bibel quasi als Medizin gegen depressive Verstimmung anwenden? Und da wäre der erste Schritt, vielleicht kannst du die erste Folie einblenden. Der erste Schritt ist, dass wir uns erstmal niederlassen und uns vor Gott stellen. Und der Psalm 46,11 sagt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das sollte vielleicht immer der erste Schritt sein, wenn wir ins Gebet gehen. Erstmal still werden innerlich, erstmal unseren Alltag irgendwie ein bisschen zurücklassen. Vielleicht auch unsere Gedankenkreise, die wir so haben, zur Ruhe kommen lassen und auf Gott schauen. Ich stehe vor meinem Gott jetzt. Ich und Gott, darauf kommt es jetzt an. Nicht ich und meine Aufgaben, ich und mein Alltag, sondern Gott und ich. Also seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und natürlich, wenn ich mir viele Sorgen mache, wenn ich depressive Gedanken habe, wenn ich resigniert bin, dann ist es vielleicht schon schwierig, überhaupt dorthin zu gehen, sich dorthin zu setzen oder hinzulegen, sich vor Gott zu setzen, sondern vorher kommt vielleicht schon der Gedanke, ach, es hat eh keinen Sinn, ich kann mich eh nicht konzentrieren. Und ich lenke mich lieber mit Fernsehen oder mit Alkohol oder mit Süßigkeiten ab. Also es kann auch einem wirklich depressiven Menschen zu sagen, ja, dann setz dich doch mal hin und bete. Das hat natürlich überhaupt, also ist schlecht, sollte man nicht tun. Aber trotzdem bleibt natürlich richtig, unsere Hilfe ist bei Gott. Und das ist der erste Punkt, dass wir vor Gott zur Ruhe kommen, dass wir still werden und dass wir Gott sagen, Herr, ich will sehen, wie du wirklich bist. Ich will sehen, wie du auch mich siehst, wie du meine Situation siehst. Aber in erster Linie will ich dich sehen als Vater, als mein Erlöser, als mein Freund, als mein Heiler, als mein Bruder, als der mich trägt. Das wäre der erste Punkt. Und vielleicht ist es gut, wenn wir uns einfach mal 15 Minuten, 20 Minuten still hinsetzen und unsere Gedanken zur Ruhe kommen lassen und uns einfach dem Licht Gottes aussetzen. Der zweite Punkt ist einlassen. Ich mache es euch wieder einfach. Am Ende ist immer lassen. Wir hatten also niederlassen. Wir lassen uns vor Gott nieder. Der zweite Punkt ist loslassen. Alles loslassen. Uns selber loslassen. Da kommt hinein zum Beispiel vergeben. Vergeben ist wirklich unglaublich wichtig. Man liest das so oft, ja, wenn wir irgendwie uns besser fühlen wollen, dann müssen wir auch anderen vergeben und wir müssen Gott vergeben vielleicht sogar und wir müssen uns selber vergeben. Und das ist irgendwie schon so ausgeleiert irgendwie. Oder wir haben das schon als, ach ja, kenne ich, abgespeichert. Aber trotzdem, das ist fundamental für uns als Christen. Und die eine der Bibelstellen, die mir Gott da gezeigt hat, ist Philipper 3, 13 bis 14. Noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Die Psychotherapie bis in die 50er Jahre hat die meisten seelischen Probleme versucht mit Psychoanalyse, mit sehr viel Selbstreflexion bis zurück in die früheste Kindheit nach Freud versucht zu heilen. Und dann kam irgendwann eine Wende, kognitive Wende, wo man mehr von diesem nach Ursachen forschen übergegangen ist, zu schauen, was hilft denn oder was ist im Moment dysfunktional, welche Gedanken sind denn da, die vielleicht dieses Krankheitsbild verstärken oder vielleicht sogar hervorrufen. Und Paulus, finde ich, kann uns da auch was zu sagen. Er sagt nämlich, ich vergesse jetzt alles, was hinter mir ist. Und ich gehe jetzt nach vorne und ich gehe jetzt aufs Ziel zu, ich gehe zu meinem Herrn. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass wir uns gar nicht mehr mit uns beschäftigen sollen, sondern dass es einen Abschluss auch geben sollte. Es ist wichtig zu wissen vielleicht, mein Vater hat mich immer abgelehnt, Deswegen habe ich jetzt immer noch diese komischen Gefühle anderen Männern gegenüber. Und da geschieht etwas, was eigentlich gar nicht in die Situation hineinpasst, sondern das kommt von damals. Als ein Beispiel. Und das ist natürlich wichtig zu wissen. Und irgendwann sollten wir das abschließen und sagen, ich vergebe jetzt meinem Vater, dass er mich immer abgelehnt hat und dass er mich immer ohne Liebe behandelt hat. Und ich vergebe mir auch selber, dass ich meinem Vater immer noch so grolle und dass ich mir auch selber Schaden zugefügt habe. Und ich vergebe vielleicht auch Gott, dass er diese Situation zugelassen hat. Und ich versuche das von Herzen zu vergeben und Gott zu übergeben. Und dann kann ich nach vorne gehen, mich ausstrecken nach dem, was vor mir ist. Und dann gehe ich in Situationen rein, da sind wieder männliche Autoritäten, wie damals mein Vater. Aber irgendwas in mir ist frei geworden. Und ich habe nicht mehr diese Übertragungsreaktion, diese Wiederholung der damaligen Gefühle. Ich habe das abgegeben an Gott und es ist jetzt gut, es ist geheilt. Männliche Autoritäten machen mir keine Angst mehr und ich reagiere nicht mehr neurotisch darauf. Also loslassen. Wir sollten auch unsere eigenen, ja, vielleicht unser Gefühl der Hilflosigkeit. Depression hat sehr viel mit erlernter Hilflosigkeit zu tun. Da gab es mal Experimente, da haben sie bei Mäusen, manchen Mäusen haben sie beigebracht, eine bestimmte Handlung zu tun und dann bekamen die Futter und die haben das gelernt. Anderen Mäusen haben sie es zuerst ein bisschen beigebracht, aber dann haben sie diese Reizreaktion wieder gelöscht. Sie haben also sie frustriert. Die Mäuse haben immer wieder dasselbe versucht, aber es kam plötzlich kein Futter mehr. Und irgendwann waren diese Mäuse hilflos und haben auch in der Zukunft nicht mehr gelernt, weil sie diese Hilflosigkeit in sich hatten. Und bei vielen Depressiven ist so ein Gefühl, ich bin eigentlich hilflos. Der Umwelt und den Anforderungen gegenüber bin ich hilflos. Das zu wissen ist schön, aber wir müssen es auch loslassen und wir müssen sagen, Herr, ich habe mich vielleicht so gefühlt und ich fühle mich jetzt immer noch, aber jetzt strecke ich mich aus nach vorne und ich will vergessen und ich schaue nur noch auf das Ziel. Und der nächste Vers finde ich auch sehr therapeutisch. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir machen hier kein positives Denken, wir machen keine weltliche kognitive Therapie, sondern wir kennen ja das Ziel, wir kennen die Belohnung. Und wir laufen nicht blind, sondern wir wissen, unser Herr hat uns ja dazu berufen. Und unser Herr ist das Ziel. Und was machen wir, auch wenn wir es wissen? Wir können ja jetzt auch sagen, ja Herr, dann trag mich zum Ziel. Ich warte jetzt so lange hier bei Punkt 1. Ich lasse mich hier so lange nieder und sitze hier so lange rum, bis du mich ins Licht gezerrt hast. Aber hier steht was anderes. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Also Gott und ich, wir sind in einem Team und wir sind Partner. Ich brauche Gott und er braucht mich. Ich muss Kraft aufwenden, ich muss Anstrengung aufwenden in meinem christlichen Leben. Ich darf nicht passiv sein und das ist auch, wenn ich jetzt wieder an Schwerdepressive denke, ich kann natürlich keinem sehr Depressiven sagen, du darfst nicht passiv sein. Weil das ist doch gerade das Leid, was derjenige hat. da müssen wir mittragen, auch als Angehörige, als Gemeinde. Da müssen wir vielleicht einfach nur zeigen, wir sind da und wir tragen dich mit durch und wir reichen dir die Hand, wenn du sie brauchst. Und trotzdem bleibt es wahr, natürlich. Die Bibel sagt, mit aller Kraft. Gut, dann können wir zum dritten Punkt gehen. Also wir haben jetzt alles losgelassen vor Gott. Wir haben uns erstmal eine Viertelstunde hingesetzt, um uns niederzulassen. Jetzt haben wir alles losgelassen. Und jetzt lassen wir einlassen. Wir lassen Gottes Wort in uns ein und wir lassen uns auf Gott ein. Wir lassen sein Wort in uns hinein. Und wie machen wir das zum Beispiel? Josua 1, 8 bis 9. Sag dir die Gebote, steht da, man kann aber auch sagen, sag dir Gottes Worte immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ganz oft gibt Gott da eine Verheißung, eine Belohnung. Er lockt uns damit, damit wir etwas tun. Und hier steht, lass Gottes Wort auf dich wirken. Es reicht nicht, wenn wir es kennen. Das haben wir ja auch schon so oft gehört. Es reicht nicht, wenn es in unserem Kopf ist, sondern es muss in unser Herz hineinkommen. Wir müssen es verinnerlichen. Und wie tun wir das? Da sagt uns die Bibel ganz klar, sag dir die Gebote immer wieder auf. Nicht nur einmal, sondern vielleicht 10-mal, 100-mal. Auch wenn unser Verstand natürlich schon längst sagt, ja, kenne ich doch. Aber darauf kommt es ja gar nicht an. Es kommt ja nicht darauf an, dass unsere Ratio das erkennt, sondern es kommt darauf an, dass unser Herz es glaubt und sich daran freut. Gottes Wort ist süßer als Honig, steht irgendwo. Das wird wahrscheinlich nicht beim ersten Mal so süß. Oft ist bei Speise so, da müssen wir erstmal drauf rumkauen und dann kommt die Süße. Und genauso ist es bei Gottes Wort. Wir kauen Gottes Wort, wir wiederholen es, wir versuchen, dass es wirklich in uns hineinkommt. Wir lassen es ein, bis in unser Herz. Und Vers 9 sagt, ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Da haben wir wieder dasselbe, wie was Paulus sagt, mit aller Kraft. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Also wir sollen es mit Power machen. Und wir sollen uns nicht entmutigen lassen, wenn wir vielleicht nach einer Stunde Gebet und vor Gott sein hinterher sagen, ja, irgendwie, meine Welt hat sich nicht verändert. Wenn wir depressiv sind, dann sagen wir ganz leicht, ach, nützt nichts. Hab's versucht, bringt nichts. Lass dich nicht einschüchtern. Lass dich nicht entmutigen. Mach weiter, lass dich weiter ein auf Gottes Wort. Dann kommen wir schon zum vierten Punkt, wirken lassen. Natürlich sind das nicht irgendwelche Abfolgen, jetzt kommt das, dann bin ich damit fertig, dann kommt das, sondern es ist mehr so ein Ineinander. Wirken lassen, lass Gottes Wort wirken. Was zu dem Thema passt, Philipper 4, 6 bis 9. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also wenn wir das von Herzen tun können, dann haben wir diesen Frieden, von dem die Jahreslosung dieses Jahr spricht. Und wo die Jahreslosung ja auch sagt, jagt ihm nach, jagt dem Frieden nach. Und natürlich ist es nicht einfach. Unser Verstand sagt, wie freut euch im Herrn? Wie soll ich das denn machen? Ich fühle mich deprimiert. Da kann mir die Bibel doch nicht einfach sagen, freu dich. Aber da steht's doch. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Jetzt können wir uns überlegen, was bedeutet denn die Freude am Herrn? Was ist da für eine Freude gemeint? Aber so tief können wir da heute nicht gehen. Aber man sieht hier schon, die Bibel ist irgendwo ein geistliches Buch. Die Bibel ist kein Selbsthilfeprogramm, weil sowas Plattes, wie was Paulus hier schreibt, würde in einem Selbsthilfeprogramm nicht stehen. Da wird nicht nur einfach stehen, freu dich. Da sind psychologische Ratgeber schon etwas ausgereifter, ausgeklügelter. Bei dem einen oder anderen ist vielleicht jetzt eine innere Entrüstung da, weil ich sage, die Bibel ist weniger ausgeklügelt wie ein psychologisches Selbsthilfebuch. Nein, es sind zwei verschiedene Ebenen. Das eine will unser Ich, unser Ego irgendwie aufpäppeln, uns ein bisschen seelischen Beistand geben. Die Bibel hat was ganz anderes im Blick. Die Bibel ist ein geistliches Buch. Die Bibel sieht uns auch vom Ende her. Wir sind eine neue Schöpfung, Christus in uns. Wir sind geistliche Menschen, nicht nur seelische Menschen. Und Paulus appelliert hier natürlich an den geistlichen Menschen und nicht an den seelischen Menschen. Und vielleicht ist ein Teil von psychischer Heilung, das überhaupt erstmal zu verstehen, was es heißt. Ich bin eine neue Schöpfung, da ist was Neues in mich hineingekommen. Ich bin aber immer noch der Körper und die Seele, mit der ich auf die Welt gekommen bin und die sich dann so entwickelt hat. Und da eine Unterscheidung treffen zu können und dann vielleicht auch zu verstehen, wie wirkt denn das eine auf das andere, das ist vielleicht auch Teil einer biblisch orientierten Therapie. Und wenn Paulus hier schreibt, freut euch, dann appelliert er den Geist in uns, Gottes Geist in uns, dass wir dem Raum geben, dass wir der christlichen Freude in uns Raum geben, dass wir das Licht, was in uns hineingekommen ist, dass wir das behüten, beschützen, auch gegen alle negativen Gedanken und Gefühle, die noch in uns sind. Der Johannes hat es schön gesagt, der neue Mensch trägt den alten Menschen, der schleppt den alten Menschen zum Ziel. Unser alter Mensch ist irgendwie noch da, aber wir sollten das versuchen, dass wir alles dem neuen Menschen übergeben. Auch unseren Schmerz, auch das Gefühl, es ist sinnlos. Es ist sinnlos, was ich jetzt euch hier erzähle, weil in 2 Tagen habt ihr es eh vergessen. Oder es ist sinnlos zu beten. Ich kann ein halbes Jahr beten und irgendwie merke ich doch keine Frucht. Solche Sachen können natürlich da sein. Aber trotzdem uns zu erinnern, wir ernähren doch den neuen Menschen damit. Das Gebet ist die Nahrung für den Geist in uns. Und das Gebet verändert immer was, verändert uns, macht uns geistig stärker. Also Paulus appelliert hier nicht natürlich an unser altes Ego und sagt nicht, hier, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen und zeig mal deine christliche Freude der Welt. Das wird uns furchtbar unter Druck setzen und wäre auch ja, kontraproduktiv. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das ist einfach die Wahrheit. Und das vergessen wir manchmal. Und dann müssen wir es halt auswendig lernen und es uns 100-mal sagen. Mit Flehen, leidenschaftlich, verzweifelt und Danksagung. Herr, auch wenn ich leide, auch wenn es mir schlecht geht, auch wenn der äußere Mensch immer mehr verfällt, auch wenn meine alte Hütte bald ganz abgebrochen wird, trotzdem werde ich am inneren Menschen immer stärker und trotzdem freue ich mich in dir, Herr. Und das ist Heilung, die Gott uns verspricht. Also das sind die vier Punkte, die wir als Engelskreis, ich merke mir das jetzt einfach mal so, ich lasse mich nieder, hier an dem Ohr, ich lasse los, ich lasse mich ein auf das, was die Bibel mir sagt und ich lasse es wirken. Und dann habe ich hier so einen Kreis, so einen Engelskreis. Der Heiligenschein ist hier oben und der Engelskreis ist hier. Es gibt noch einen fünften Punkt, der ist dann für die ganz Radikalen. Silke, den kannst du ja auch noch mal eben zeigen. Da können wir vielleicht die Nase für nehmen. Was steht da? Es ist sehr klein. Christus in mir sein lassen. Paulus sagt ja noch ganz radikale Sachen. Ne? Wissen wir ja als Christen. Was sagt er denn? Seitdem ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos. Alles ist Dreck, alles ist Kot. Was ich früher für so wichtig gehalten habe, ist alles wertlos. Ist mir doch egal, was die Leute über mich denken. Ist mir doch egal, wenn ich auch am Arbeitsplatz vielleicht nicht den Anforderungen des Chefs so entspreche. Ist doch nicht schlimm. Hauptsache vor Gott stehe ich da und kann sagen, ich strecke mich aus nach dir und ich tue, was du möchtest, was ich tue. Ein Beispiel. Das ist auch Therapie, christliche Therapie. Wenn diese Lebensübergabe, die wir irgendwann mal gemacht haben, wenn die mal Realität werden würde, wenn die auch in unseren Gefühlen Realität werden würde, wenn wir uns nicht mehr runterziehen lassen, weil im Café ich wieder der Einzige bin, der alleine an der Theke steht und keiner will sich mit mir unterhalten. Ist subjektiv, aber vielleicht so. Aber ich kann euch sagen, objektiv ist es nicht so. Also wenn unsere Gefühle nachkommen würden, unserer bewussten Entscheidung, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, das wäre Therapie. Dann würde uns nämlich nicht mehr jeder Windhauch umblasen und jeder kleine Blick von jemandem entmutigen, weil ich denke, der lehnt mich wieder ab, sondern ich wüsste, mein Wert ist bei Gott und mein Wert liegt nicht darin, ob andere mich mögen, auch nicht, ob ich gut in meinem Job bin oder ob ich genug Liebe erfahre. Philipper 1,21. Haben wir das noch auf der nächsten Folie? Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ist Gewinn. Mir haben mal Leute gesagt, wie kannst du denn Christ sein? Das ist so dermaßen radikal. Ist dir eigentlich klar, dass das bedeutet, dass du dein Leben völlig aufgibst? war mir nicht klar, ist mir manchmal bis heute nicht klar, weil das ist ja so unbequem. Aber hier steht das ja, also zumindest Paulus schreibt das hier. Für mich ist Christus das Leben und wenn ich sterben würde, das wär ein Gewinn für mich. Also unsere Urangst, jede Angst ist letztlich, kommt von dieser Urangst her. Ich habe Angst vom Sterben, ich habe Angst vor Auslöschung, dass meine Existenz vorbei ist. Selbst diese Urangst wird hier geheilt. Wie Paulus es ja sagt, ich habe keine Angst mehr vom Sterben, im Gegenteil, dann bin ich doch bei dir, Herr. Aber um euretwillen, weil ihr den Paulus halt noch was geben wollte und um die er sich kümmern wollte, sollte von Gott her, um euretwillen will ich noch hier sein. Also Gott in mir, Jesus in mir sein lassen, das wäre der fünfte Punkt, der vielleicht für uns noch zu schwierig ist. Also möchte ich jetzt aufhören. Ich denke, bei depressiven oder bei resignierten Menschen, und da gehöre ich auch manchmal zu, wir suchen oft nach einer Struktur. Wir wollen wissen, ja, wie geht denn dieses Gebet jetzt? Klar, ich weiß ja irgendwo, der Herr will mir ja helfen und ich sollte beten, aber wie bete ich dann jetzt? Dann nehmt doch einfach diese vier Punkte. Lass dich nieder vor Gott und sag, Herr, ich will dich erkennen. Ich will still sein vor dir und erkennen, dass du Gott bist. Und dann will ich loslassen und will das, was hinter mir ist, vergessen und mich ausstrecken zu dir hin, Herr. Ich will meine ganzen Lasten loslassen, auch meine Sorgen und Ängste. Dann will ich mich einlassen auf dein Wort, auf dich. Und ich will dich hineinlassen in mich. Ich will mich verändern lassen von dir. Und der vierte Punkt, wo es ja nicht unbedingt eine Abfolge ist, was da ja reinspielt, wirken lassen. Ich will das Wort in mir wirken lassen. Vielleicht muss ich es mir 100-mal vorsagen, meinem störrischen Herzen, meinem verstockten Herzen. Und vielleicht muss ich mich jeden Tag eine halbe Stunde hinsetzen. Aber das ist auch lohnenswert. Ich erkenne Gott. Und er tröstet mich und er verändert mich. Ja, so sieht für mich, oder das hat Gott mir gezeigt, dieser Engelskreis, das ist christliche Therapie, biblische Therapie. Amen.